Die Frage ist ja wirklich, was soll losgelassen werden? Das ist ja leicht, ein glühendes Stück Kohle loszulassen, aber wenn du beim Körper sagst, loslassen, wird es für manche Leute ja schon schwieriger. Und vielleicht ist es einfach auch ein bisschen, dass man Erwartungen, die man an den anderen hat,
Ja.
oder auch die Erwartungen an die Erwartungen der anderen, dass man das hinkriegt, zumindest die zu bemerken und im besten Fall sich leicht von denen zu distanzieren. Ja, also loslassen ist ein sehr globales Wort, aber wir haben sehr viele Erwartungen und wenn die auch mal enttäuscht sein dürfen, wenn der Sex nicht nur super sein muss, sondern wenn der auch mal Mittelklasse oder sogar doof sein darf, dann ist schon viel gewonnen.
Und so wie Ralf jetzt geantwortet hat, so ist Therapie. Also er hat es kurz illustriert. Also wenn jetzt eine Person reinkäme und sagt, ich möchte gerne loslassen, dann nimmt man das nicht, ah ja genau, jetzt machen wir mal hier die Toolbox auf, sondern dann geht es darum, was möchtest du loslassen? Hast du gute Gründe, das loszulassen? Hast du gute Gründe, es nicht loszulassen? Was genau meinst du? Und das ist halt das, was dann eben auch nicht in der Literatur steht, die ich eben ja auch so hoch gelobt habe, ne? Da gibt es keine Individuallösung für den Fall, um den es hier geht. Und das Gehirn ist wahnsinnig gut aufgestellt und es braucht aus meiner Sicht jemanden, der fragt, um sich selber über sich selbst zu informieren und dann für sich gute Lösungen zu finden. Und das schafft momentan nur Beratung und Therapie. Und ergänzend dazu fände ich auch gut, wenn man eine Freundin fragen könnte, was sie von Analsex hält.
Kommt vielleicht mal.
Absolut. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Hallo, hallo im April. Meine Gäste in dieser Episode sind Katharina Middendorf und Ralf Sturm. Sie leiten zusammen eine Praxis für Sexual- und Paartherapie in Berlin-Zehlendorf. Ein Interview mit ihnen könnt ihr auch in unserem Printmagazin lesen, in der aktuellen Ausgabe 151. Aber das ist ein ganz anderes Interview als das, was wir hier in dieser Episode führen. Im Magazin geht es darum, wie Yoga die Liebe bereichert und wir sprechen über die Lust, die Kontrolle, das Loslassen, die Wechseljahre und noch viel mehr. Es war ein super spannendes Gespräch. Sie geben uns richtig schöne Einblicke in die Paar- und Sexualtherapie und ihre Praxis. Viel Freude beim Zuhören. Und bevor es losgeht, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unser Magazin unterstützt mit einem Abo und wenn ihr dem Podcast eine schöne Bewertung schreibt oder ihn an eure Freundinnen und Freunde weiterleitet. Ja, herzlich willkommen Katharina und Ralf.
Hallo.
Hallo Julia.
Ihr führt seit 2015 zusammen eine Praxis für Paartherapie und Sexualtherapie in Berlin-Zehlendorf. Und genau hier an diesem Ort sitzen wir jetzt zusammen. Und wir sprechen heute passend zum Frühling über die Themen Lust und Liebe. Wir sprechen über die Beziehung zur Lust, die Lust in Liebesbeziehungen und die Kontrolle der Lust. Und mal schauen, wo es uns noch hinführt. Ja, meine erste Frage an euch.
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
Okay, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Also meine erste Frage an euch zu Beginn eurer Liebe. In was habt ihr euch im anderen verliebt?
Das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir in der Paartherapie stellen. Also nicht direkt zum Anfang. Aber manchmal kann es sich wirklich für das Paar lohnen, besonders wenn gerade auch so eine hohe Streitaffinität ist, dass man eben fragt, wie ging es denn los bei euch? Was hat euch begeistert an der anderen Person? Und es ist wirklich dann auch schön zu sehen, wie die ganze Stimmung im Raum sich verändert, wenn dann die Erinnerung, ne, zur Gegenwart wieder wird im Raum. Das ist sehr, sehr schön. Und ich habe mich tatsächlich in Ralfs Stimme verliebt. Also erstmal in sein Schreiben. Ich habe ein paar Artikel von ihm gelesen und das fand ich schon wirklich sehr, sehr ausdrucksstark und wie er auf die Welt blickt. Und dann haben wir telefoniert und als er anfing zu reden, wurde ich ruhig. innerlich. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment, an dem ich mein Verliebtsein festmachen würde.
Ja, das mit der Stimme kann ich auch sagen. Als wir das erste Mal telefoniert haben, habe ich eine ganz große Freude in deiner Stimme gehört. Die hat mir sehr gut gefallen. Und dann war da ein Moment, ein paar Tage später, wo wir ja über Unterrichten gesprochen haben und du über die Menschen gesprochen hast. Und da war so unheimlich viel Mitgefühl bei dir. Das fand ich ganz, ganz schön. Das hat mich sehr bewegt, weiß ich noch. Ja, das sind, glaube ich, die Sachen.
Übers Yoga unterrichten, ne? Weil wir kennen uns aus dem Yoga-Bereich. Mhm. Genau, ja. Da ist unsere Verbindung entstanden. Und damals habe ich eben Yoga unterrichtet und ich glaube, das meinst du, ne? Mhm. Mhm.
Das heißt, ihr habt eure Stimmen gehört und euch ein bisschen darin verliebt, bevor ihr euch gesehen habt?
So ist es.
Ja, tatsächlich. Also damals war Social Media wirklich noch nicht so stark ausgeprägt. Also das war 2013 und ich habe Ralf gegoogelt. Und da gab es nur so ganz seltsame Bilder, wo ich dachte, das ist ja irgendwie, kann ich gar nichts mit anfangen, komischerweise. Ich glaube, eins in Tibet, ne? Genau, so ganz weit weg mit so Gebetsflaggen. Und dann war erst das Telefonat, ja. Und danach haben wir uns erst live sozusagen gesehen.
Hm. Sehr romantisch.
Ja, irgendwie schon. Ich glaube, deswegen wollen wir auch immer, dass Paare letztendlich sich auf dem Weg zueinander machen. Es gibt ja auch viele Paartherapeutinnen, die sagen, wir sind da neutral, sind wir auch, wenn wir gefragt werden. Aber ich glaube, tief drin finden wir das schon eine gute Idee auch, sich aufeinander zuzubewegen, egal was dann für ein Ergebnis dabei rauskommt. Das schon, aber so ein bisschen, ne, unsere eigene Geschichte nimmt man, glaube ich, auch mit in den Wunsch rein, dass Menschen sich öffnen und begegnen und dann mit Kenntnis dessen, was man sieht, eine gute Entscheidung treffen.
Ja, wir können das Fazit vom Interview eigentlich jetzt schon am Anfang machen. Das stimmt schon. Wir sind beide, glaube ich, zwei heimliche Romantiker, was der Arbeitsweise, die wir haben, weil wir ja systemisch arbeiten. Also wir bieten systemische Paartherapie und systemische Sexualtherapie an. Da fragt man sich ja gleich, was heißt denn dieses systemisch überhaupt? Und nein, es heißt nicht ganzheitlich. Ganz wichtig dabei ist Neutralität. Also dass man eine Veränderungsneutralität auch hat zum Beispiel. Dass man nicht sofort mit jeder tollen Idee, die die Leute haben, mitgeht. Und diese Romantik oder sowas, das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich dem, aber andererseits haben sich Paare ja meistens doch irgendwie mit etwas Romantik kennengelernt, diese viel gescholtene Verliebtheitsphase. Da ist, auch wenn niemand wirklich dahin zurück will, aber viele Leute sagen ja, ich will diese Gefühle wieder haben. Und da tut so ein bisschen Romantik der Beziehung sicher auch ab und zu mal ganz gut. Also da sage ich auch schon mal, bringt mal ein bisschen Hollywood wieder rein.
Mhm. Ja, das ist ja auch ein Kraftpotenzial, dieses anfängliche Verliebtsein, wo man wieder zurückkommen kann und neue Kraft finden.
Genau, das muss nicht alles nur ein Hormonrausch sein. Katharina hat das mal sehr schön gesagt, dass diese Verliebtheitsphase ist wie so ein Trailer. Also alles, was man da an tollen Sachen gesehen hat, das heißt nicht nur, dass man blind gewesen ist, sondern das gibt es auch und das war und ist auch da. Und wie kann man wieder ein bisschen von dem lebendig machen? Darum geht's und so. Mhm. Unter anderem.
Ja, ich finde, man spürt auch ganz am Anfang, also sowohl das Potenzial als auch die Herausforderungen in dieser Beziehungsdynamik, dass so in den ersten drei Dates so schon so ein Gefühl davon da ist.
Was schwierig werden könnte, meinst du?
Mhm.
Ich glaube, bei Menschen, die... Ich bin mir nicht sicher, weil es kann sein, dass sich das vielleicht anbahnt, aber wird auch oft unterdrückt und weggepackt im Sinne von, das wird schon oder das kriege ich schon hin mit dem oder der, das noch zu verändern.
Genau, genau.
Aber du hast ja recht, in dem Moment ist es ja da. Aber man packt diesen Gedanken schnell an eine Stelle.
Aber wenn man genau hinspürt oder im Nachhinein, weil hat man es gespürt,
ja,
aber
richtig.
Dann packt man es natürlich weg.
Ja, aber das ist was anderes als blind zu sein. Ne? Du hast gerade gesagt, man ist blind und das ist man nicht. Man packt es bewusst weg. Man sagt, wie Katharina es gerade gesagt hat, das kriege ich auch noch hin. Aber die Menschen ändern sich eigentlich kaum. Also das beobachtbare Verhalten, das kann man schon anpassen. Aber letzten Endes ist nicht jeder dazu bereit. Und das ist keine Blindheit. So, man sagt, das schaffen wir schon irgendwie. Das kriege ich noch hin. Ja, die Veränderungsversuche starten dann. Wir haben ja gerade schon über Veränderungsneutralität gesprochen. Ja? Also das ist spannend.
Ja, was ganz richtig, was du sagst. Im Grunde kriegt man das schon relativ schnell mit.
Ja. Und wir haben ja gelernt, gewaltfrei zu kommunizieren heute. Und
du hast das gelernt?
Ich sage jetzt wir. Also ich sage jetzt wir und meine damit, dass man viel darüber weiß, wie man gut kommuniziert auf verschiedensten Ebenen. Ich habe es persönlich nicht gelernt, aber ich kenne es. Aber wie eine gute Sexkommunikation funktioniert, das lernen wir eigentlich nicht oder es gibt kaum Orte dafür. Also wie können Paare lernen, über Sex zu reden und welche Sexkommunikationspraxis empfehlt ihr den Paaren, die zu euch kommen?
Also interessanterweise gibt es schon dieses Schema von der gewaltfreien Kommunikation, was in der Sexualität auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass das so eine langweilige Grammatik ist, dass man groß über Beobachtungen, Bewertungen, Gefühle und Gedanken nachdenken sollte. Aber ein bisschen hat es schon davon, dass man versucht eben nicht zu sehr in Bewertungen oder Vorstellungen zu sein, aber das ist ja ein dünnes Eis, gerade auf dem wir gehen. Zweite Frage und schon, wie kommuniziert man beim Sex?
Aber ich finde es ganz spannend. Also was mir gerade einfiel dazu ist, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten haben über Sexualität oder Schwierigkeiten haben können, über Sexualität zu sprechen. Und wenn ich jetzt mal gedanklich an den Punkt der Scham gehe. Es gibt auch andere, ne? Ist jetzt nicht der einzige, ne? Den anderen nicht zu verletzen etc. pp. Aber immer bei der Scham bleiben, weil ich glaube, das trifft auf viele Menschen schon zu, gibt es eigentlich eine ganz gute Übung, wofür man den Partner gar nicht braucht. Also, dass man selber mal sich laut sprechen hört über Sexualität, dass man sich selber fragt, wie nenne ich Genitalien? Was habe ich für Worte dafür? Und die auszusprechen, laut. Was für Worte habe ich für Penetration? Sage ich Penetration? Sage ich Ficken? Sage ich Vögeln? Sage ich Liebe machen? Also die Worte gehen einem nicht direkt einfach von den Lippen. Ich merke das bei mir auch immer noch. Und je mehr ich es aber übe, desto kürzer wird die Pause vor Worten, die mir eher fremd sind. Aber in der Sexualtherapie als Moderatorin möchte ich die ja alle anwenden, um auch Reaktionen zu testen. Also wäre meine Idee tatsächlich, wenn jetzt auch Zuhörende gerne mal anfangen wollen, über Sexualität zu sprechen, sich mit ihrem Vokabular vorher mal so alleine auseinanderzusetzen. Weil dann geht einem das in der Partnerschaft, wo man vielleicht ja, sich für sich selber alleine schon schämt, was auszusprechen, gegebenenfalls leichter von den Lippen.
Aber das ist, darf ich noch kurz fragen? Ich finde deine Frage schon spannend. Deshalb war ich so ein bisschen baff, weil für die Zuhörer, wir sitzen nicht in unserer gewohnten Konstellation, wie wir hier in dem Raum sitzen. Du hast ja gerade gesagt, wir sind in der Paartherapraxis. Heute sitzen Katharina und ich hier schön auf dem Boden im Schneidersitz und Julia fragt uns, während sie da im Therapeutenstuhl ist. Das heißt, wenn ich im Therapeutenstuhl wäre und mich fragt jetzt jemand hier in den Stühlen, wie reden wir denn über Sex, dann stelle ich mich erstmal dumm. Dann möchte ich erstmal wissen, was heißt denn das? Was meinen Sie denn damit genau? Weil ich die Frage verstehen müsste. Und das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpasst, als du sagtest, wie kommuniziert man über Sex? Weil wir können ja nicht jetzt mit einer irgendwelchen Idee oder einer tollen Lösung reingehen, so oder so macht das. Mich würde interessieren, was meinst du genau? Welchen Teil von Sex, bevor er angefangen hat, wenn er dran ist, danach?
Also ich meine eigentlich alles, überhaupt die insgesamt über Sex zu reden, was vielen schwerfällt oder wie du sagst, weil das auch Worte sind, die man gar nicht gebraucht oder mit sich alleine, dass diese Kommunikation, also dass es irgendwie keinen Ort gibt, wo wir das lernen, wie man das macht. Obwohl wir sonst auf vielen anderen Ebenen lernen, wie man gut kommuniziert.
Ja, total. Also ich erinnere mich wirklich an eine Situation in meinen 20ern. Da wollte ich mit meiner besten Freundin über Analsex sprechen. Und das ist sowas von nach hinten. Ne? Also es ist total nach hinten losgegangen, weil ich konnte da mit ihr gar nicht drüber sprechen, weil sie mich angeguckt hat wie ein Auto. es war wirklich so, was machst du da? Worüber redest du gerade mit mir? Was ist das für eine Ebene? Also es war ganz, ganz seltsam. Wir waren bei McDonald's, ich weiß es noch, ist vielleicht auch nicht der passende Ort, aber ich wollte einfach wissen, was hältst du davon? Und da habe ich so viel bei ihr gemerkt an, ich kann da nicht drüber sprechen, schon gar nicht bei McDonald's. Und was meinst du denn, ob ich Analsex habe, ob ich gut fände, wenn du den hättest? Also da waren ganz viele Fragezeichen im Raum und wir haben das Gespräch nicht weitergeführt. Und das war meine beste, beste Freundin, wo ich mich heute wirklich frage, was war das, ne? Und mich dann eben auch gar nicht so sehr wunder, wenn Personen hier sitzen und nicht darüber sprechen können, weil sie es eben nie geübt haben. Mhm. Aber es ist wirklich nie zu spät, damit anzufangen. Und es lohnt sich für eine eingangs von dir beschriebene lustvolle Sexualität sehr, wenn wir es schaffen, darüber zu kommunizieren, was uns gefällt und was uns nicht gefällt.
Ihr guckt mich so an. Ich bin noch nicht überzeugt, ob ich das unterschreibe. Ich weiß, dass man so landläufig sagt, ja, aber Sex reden ist nicht so einfach. Und natürlich, wenn hier ein Paar sitzt und das Thema kommt auf den Tisch, dann ist es meistens auch so, dass so ein gewisser, oder meistens nicht, aber es ist manchmal so, dass so ein gewisser leichter Stress aufkommt. Ich frage mich aber, ob der nicht vor allem auch aufgrund der Idee aufkommt, die man hat. Das müsste man jetzt irgendwie locker flockiger machen. Aber wenn ich die Paare dann beobachte, ich habe hier noch nie wirklich ein Gespräch gehabt, wo es schwierig gewesen wäre. Ich kann mich wirklich, Julia, an kein
Nein,
Gespräch erinnern.
Nein, aber du hast es angestoßen.
Ja.
Und dann ne, kurz reingesprochen mit, angestoßen und dann ist die Kompetenz schnell da. Aber ich glaube, gerade dieser Moment, dass jemand sagt, so, wir reden da jetzt mal drüber und das auch damit dem so einen Rahmen gibt von, es ist total okay, das hier zu machen, da folgen die Leute dann wirklich schnell. Und da gebe ich dir recht, das ist nicht ein grundlegendes Fehlen sozusagen, sondern vielleicht wirklich den Raum für die Möglichkeit schaffen und ein Selbstvertrauen auch zu geben, eine Selbstverständlichkeit, jetzt können wir mal hier darüber reden.
Deshalb wollte ich das von dir wissen, was genau, zu welcher Zeit meinst du das? Denn die Leute können das, ihr könnt alle über Sex sprechen.
Also, was du gesagt hast, Katharina, finde ich auch interessant. Und das nehme ich auch so wahr. Es gibt nicht so viele Menschen, mit denen man offen darüber sprechen kann. Freundinnen. Also, da gibt es Freundinnen, wo man eigentlich nicht im Detail mehr darüber sprechen kann. Ja, und das ist auch schade. Weil der Austausch darüber auch unter Frauen oder unter Männern, finde ich, auch total wertvoll.
Das ist auch unter Männern sehr stockend oft, ja.
Ja. Hm. Und ich glaube, dass da schon so ein innerer Vergleich vielleicht angeht. Ich weiß es nicht. Also gebe ich jetzt was von mir preis, was dann möglicherweise unnormal wirkt, ne? Oder zu viel, zu wenig irgendwie aussagt. Ich glaube, das war es zumindest damals bei McDonald's. Ich hatte so gespürt, dass sie jetzt über sich nachdachte und das aber nicht teilen wollte, möglicherweise Berührungsängste oder was auch immer, aber darum ging es mir nur, ne? So wie siehst du das, ne? Und da kam aber sofort so was Selbstreferenzielles und das ist wirklich, wirklich spannend, weil mit den Eltern macht man das ja nicht, ist ja auch strange in der Pubertät, ne? Sollte man ja auch nicht unbedingt. Und wer bleibt denn dann noch? Also ich habe gerade für die Schule unserer 13-jährigen Tochter einen Workshop über externe Anbieter organisiert. Die könnte ich auch mal nennen, weil ich finde das wirklich toll. Sicher verliebt von der Charité. Die kommen an Schulen. Es war gar nicht so leicht. Ich bin unser ganzes Netzwerk durchgegangen, um wirklich Institutionen zu finden, die das tun. Weil der Biologielehrer sagte, der auch Klassenlehrer ist, wie soll ich das denn machen? Wir haben hier ein Machtverhältnis, ein ganz klares. Ich bin Lehrer, das sind Schüler verschiedener Geschlechtsidentitäten, wie soll ich mit denen über Konsens reden? Wie soll ich mit denen über sexuelle Praktiken sprechen? Die fühlen sich doch von mir sofort beobachtet und gegebenenfalls dann auch bewertet in dem, was sie tun. Und das war ein ganz, ganz spannender Prozess, wo ich gedacht habe, ah, in der Schule geht es auch nicht. Wo denn dann? Hier.
Hier und jetzt.
Hier und jetzt.
Ja, ich habe ein Interview von euch gehört und da hast du, Ralf, einen Satz gesagt. Sex hört dann auf, wenn die Partner sich wichtig sind. Mhm. Kannst du das erläutern, was du genau damit meinst?
Es kommen ganz viele Paare bei uns in die Praxis, die machen sich unheimlich Sorgen, wenn sie reinkommen, weil sie denken, es könnte das Ende ihrer Beziehung jetzt eingeleitet werden. Die fragen sich nämlich, passen wir nicht mehr zusammen? Haben wir uns vielleicht geirrt in dieser eben besagten Verliebtheitsphase, dass wir was nicht gesehen haben? Und weil wir haben nämlich jetzt seit einem Jahr oder seit 3 Jahren oder ich weiß nicht genau seit wann nicht mehr so viel Sex oder gar keinen Sex mehr. Und dann glauben die, dass die Anziehung oder die bemerken, dass die sexuelle Anziehung, ich möchte das aber in Anführungszeichen setzen, dass die verloren gegangen ist. Und da gibt es dann manchmal schon Trennungsüberlegungen. Und wenn man dann genau nachfragt, dann kommt meistens dabei raus, dass die Sexualität zu einer Zeit eingestellt wurde, wo die Beziehung intensiver wurde. Also wo man sich wichtiger wurde. Und dann ist die Sexualität, das würde ich dann auch schon sagen, natürlich ein gefährliches Feld. Eigentlich wird Sexualität ja so hochgejatzt. Ist toll fürs Herz-Kreislauf-System, ist toll fürs Immunsystem, toll für die Partnerschaft. Soll alles toll sein. Aber man kann sich bei der Sexualität ja auch verletzen oder verletzt fühlen und sich missverstehen und abgelehnt fühlen. Und dann klammert man bestimmte Bereiche aus der Sexualität aus, weil man es eben manchmal nicht ansprechen möchte, weil man Sorge hat, es anzusprechen. Und wir nennen das Exkommunikation, das also was nicht mehr in der Kommunikation ist. Dann wird der Sex exkommuniziert, sozusagen, um die Beziehung nicht zu gefährden. Wenn dann Sex nicht mehr stattfindet, heißt das aber nicht, dass die Partner sich nicht wichtig sind, sondern die haben das gemacht, gerade weil die ein wichtiges Projekt haben, vielleicht auch, weil Kinder da sind. Also das ist ein Missverständnis, was viele Leute hier in die Praxis bringt.
Oder auch tatsächlich die andere Person an ihre Grenzen zu bringen. Und das möchte man ja oft in anderen Bereichen auch nicht. Also wenn man sich liebt, gibt es ja schon auch die Vorstellung, die andere Person zu schonen. Was hier übrigens so raschelt, ist Isabella, unser Praxishund, die ja, kruschtelt hier immer zwischen uns hin und her. Möchte man ja die andere Person auch ein Stück weit abschirmen von den Bedrohungen der Welt oder so. Und wenn man halt in der Sexualität merkt, da gibt es Dinge, die befriedigen mich nicht mehr oder haben sie auch noch nie, dann kann das wie so eine Riesenbedrohung sein, das zu kommunizieren, weil dann die andere Person mit einer Veränderung möglicherweise konfrontiert ist, die man der nicht zumuten will. Und auch vielleicht vor einer Entscheidung dann steht, kriege ich das überhaupt hin? Ist das nur eine Erweiterung meiner Komfortzone oder entspricht das kolossal nicht meiner Idee von Sexualität? Und das gibt es tatsächlich auch. Also bei allen Begründungen, die du ja auch, Ralf, immer sagst, dass Menschen sich eigentlich in fast allen Sachen auch sexuell aufeinander beziehen können, habe ich schon auch ein, zwei Mal erlebt, wo das nicht geht. Also wo die individuellen Vorstellungen wirklich so weit auseinandergehen, dass das sexuelle Zusammenpassen so bedroht ist dadurch, dass die Paare sich dann auch entschieden haben, sich dann eben zu trennen. Aber es ist wirklich in all den Jahren waren es wenig. Ne? Nur, dass wir es hier auch erwähnen an der Stelle. Sexuelle Profile können voneinander abweichen, sodass sie nicht gut anschlussfähig sind. Ja, aber in den allermeisten Fällen ist das nicht der Grund. Das wäre nur so der einfachere Gedanke.
Also das heißt, du meinst damit, dass man sexuell nicht zusammenpasst oder ganz andere Vorstellungen
hat? Dass man andere Wünsche hat und nicht nur Fantasien, sondern wirklich reale Wünsche, wo die andere Person sagt, das geht für mich nicht. Ich kann das nicht bedienen und ich möchte auch nicht, dass du das woanders auslebst, das wäre ja auch noch eine Variante, ne? Ich möchte es monogam, aber ich kann es nicht bedienen. Ne? Und die andere Person sagt, ich kann nicht drauf verzichten, das habe ich probiert, das ist zu krass für mich. So, und dann kann es da an diese Entscheidung kommen. Aber in den allermeisten Fällen, und ich würde jetzt mal wirklich die 98% irgendwie rausholen wollen, ist es so, dass noch gar nicht darüber gesprochen wurde, um was geht es und was stecken auch für Bedürfnisse hinter den Handlungen, hinter den Strategien. Und auf dieser Bedürfnisebene ist es manchmal auch total wurscht, wie die Praktiken aussehen. Wenn die andere Person verstanden hat, worum es geht, dann ist auch oft die Bereitschaft, die Handlung, die man vielleicht ein bisschen spooky, strange oder whatever findet, auszuführen, weil man weiß, ah, das Bedürfnis nach Ästhetik, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Freude ist das, was für meinen Partner, Partnerin wichtig ist und da bin ich gerne dabei.
Ich würde das gerne mal runterbrechen, weil die Sexualität so hoch aufgehangen wird und du hast es ja gerade gesagt, es geht manchmal einfach um Nähe und Freude. Und da ist Sexualität ein sehr schwieriges Pflaster geworden, weil man denkt, man müsste irgendwelche wahnsinnig hohen Anforderungen erfüllen. Sexualität wird ausgeklammert, weil man einfach manchmal denkt, man ist nicht gut genug. Das ist dieses Öffnen, was ich wollte das auch in Anführungszeichen gerade setzen, das heißt, sein Gesicht verlieren, wenn man zugibt, dass man irgendwas, was man in einem Porno gesehen hat, toll findet und auch mal erleben will vielleicht. Oder auch nicht erleben will und nicht, den anderen nicht vor den Kopf stoßen will. Das sind einfachere Sachen als diese großen Worte, die wir öfters darum geben. Also Intimität ist auch wieder so ein großes Sammelnwort. Und vielleicht ganz einfach, ich hab Angst, nicht gut genug für dich zu sein. Das ist, da kann man viel runterbrechen. Ich habe Angst, es nicht zu bringen.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Der Mai kommt bald. Hast du Lust auf Yoga, Qigong und Atemtraining im grünen Park? Auf Vogelmeditation und Waldbaden im Wunderwald Spessart? Und willst du der Poetin und Sängerin Lea akustisch auf der Picknickdecke lauschen? Das alles gibt's beim Wald- und Wonne-Festival in Bad Orb. In der hessischen Kurstadt dreht sich alles ums Waldbaden oder japanisch Shinrin-yoku. Den Naturraum Wald mit allen Sinnen erleben, das Immunsystem stärken, frei vom Alltag seelisches Gleichgewicht und Selbstheilung fördern, digital detoxen und mit der Kraft der Natur heilen. Der Gesundheitstrend Waldbaden passt zu unserem Zeitgeist. Bad Orb ist ein Vorreiter in Sachen Kurkonzepte der Zukunft. Und auf dem besten Weg, den wunderschönen Orbwald unter dem Namen Cura Silva zum Kur- und Heilwald zu zertifizieren. Parallel zum Festival im Park trifft sich die Weltspitze der Waldtherapie zum Symposium. Mit dabei ist der weltweit führende Experte für Waldbaden, Professor Dr. Ching Li aus Tokio. Sei dabei! Tickets für das Wald- und Wonne-Festival gibt's unter www.curasilva.com. Wir verlinken alles in den Shownotes. Ende der Werbepause.
Und wie ist es bei den Paaren über 50, also wo die Frau in den Wechseljahren ist und die Sexualität sich für sie irgendwie verändert oder ihre Bedürfnisse? Wie ist es bei den Männern jenseits der 50? Verändert sich das auf gleiche Weise oder wie kommen die dann wieder zusammen?
Also statistisch gibt es da ja auch Aussagen, dass es sich nicht gleich verändert, sondern dass ältere Frauen besser zu jüngeren Männern passen.
Definitiv, ja. Das macht auch biologisch Sinn, weil sie länger leben.
Ja, richtig. Ja. Und diese Studien gibt es ja und dann gibt es das, was wir hier in der Praxis haben und da wir auch viel alleine arbeiten mit den Paaren, glaube ich, vielleicht unterschiedliche Beispiele zu erzählen. Also bei mir ist es eher so, man muss auch die Generationen mit bedenken, die heute die 60-Jährigen ungefähr sind, ne? Wenn beide so aus der gleichen Zeit kommen, dann ist es oft für die männlich sozialisierte Person sehr anstrengend, dass da jetzt, ich muss auch dann schon so, ach, anstrengend.
Weshalb sich ältere Männer natürlich gerne jüngere Frauen suchen, weil das einfacher ist.
Genau.
Und ich glaube, du meinst was anderes.
Nein, es ist anstrengend, dass die Frau da Bedürfnisse äußert.
Genau. Deswegen sucht ja tendenziell viele ältere Männer haben eine jüngere Frau, weil sie dann eben diesen Stress nicht haben.
Ach so, ja. Diesen Stress. Okay, ich verstehe. Mhm.
Und dann ist es halt an der weiblich sozialisierten Personen da wirklich auch zu kämpfen ein Stück weit. So erlebe ich das hier schon. Ne? Und das ist ganz interessant zu sehen. Dann kommen auch die ganzen Prostata-Themen und so auch schon mit rein. Also es wird dann ja auch irgendwann körperlich. Ne? Und dann ist halt der Mensch mit Penis und den betreffenden Organen oft in einer anderen Position, krankheitsgesundheitsmäßig. Ne?
Geht schon auf den Pflegefall zu.
Ja, und ein bisschen ist es so bei den Paaren, die wir hier haben, was intellektuell gar nicht so sein muss, ne? Aber körperlich, dann kommt hinzu, dass sich oft auch Frauen besser in Schuss gehalten haben. Ne? Ich weiß nicht, ob das statistisch so einwandfrei belegt ist, aber das ist das, was ich hier erlebe. Und die Partner, die sich diesem Prozess aber dann stellen, auch aus ihrer Komfortzone gehen, die haben dann nicht plötzlich auch unbedingt eine tolle Sexualität, ne? Aber die sind in der Beziehung dichter beieinander, weil der Partner damit wirklich sagt, hey, das ist mir echt wichtig. Und es war für mir vielleicht jahrzehntelang nicht wichtig, was dir wichtig ist. Weil ich habe Karriere gemacht, ich bin durchgerauscht, ne? Du hast mir alles hinterhergetragen und jetzt kommst du und hast ein Bedürfnis und es ist eigentlich schön, dass ich das jetzt für dich erfüllen kann. Und dann wird sogar so rückwärts betrachtet, biografisch manchmal sogar eine ganze Menge heil. Das finde ich, ist eine so der Geschichten, die mir gerade so durch den Kopf kommen, die ich schön finde, berührend auch finde.
Ja, sehr berührend. Also die Arbeit, die bewegt einen ja schon. Es geht ja viel darum, Ängste abzubauen einfach. Ne? In dem Fall, den du gerade beschrieben hast, dass ein älterer Mann jetzt auf einmal sexuell aktiv werden soll auf Wunsch seiner Frau, der hat natürlich häufig die Idee, ich habe das eben gesagt, ich muss es irgendwie bringen. Ja? Und da ist dann die Erektion nicht mehr so hoch. Und dann kann man schon Sorge kriegen. Aber man macht Liebe ja nicht nur mit seinem Penis. Ja? Das englische Wort heißt ja make love, Liebe machen, jemanden lieben. Und da gibt es ja andere Wege, wie man Sexualität auch leben kann, als nur durch Penetration. Und wenn Paare dann ihre Angst verlieren oder loswerden dürfen, nach einem bestimmten sexuellen Skript aus ihren 20ern zu funktionieren, dann können die auch wieder tolle Sachen erleben. Und das kann viel mehr verbinden. Also eigentlich kann das die Beziehung nachher sehr intensivieren, wenn die ins Gespräch gekommen sind. Andererseits haben, wenn man jetzt so das jüngere Paar nimmt, weiblich sozialisierte Menschen sind ja häufig damit aufgewachsen, auch sexuell funktionieren zu müssen. Also die müssen einfach total erregt werden können und das scharf finden, was der Mann macht, auch wenn er sich vielleicht gar nicht doll kümmert. Aber selbst wenn er sich doll kümmert, kann das auch sein, dass man an irgendeinem Tag gerade mal keine Lust hat. Aber man muss dann als Frau eben auch Lust zeigen, sonst ist der Mann wieder beleidigt. Und da kann ich das schon verstehen, dass viele Leute dann sagen, ich will das nicht mehr, weil da so ein Druck da ist, zu funktionieren. Mhm. Und das ist schön, wenn man den hier rausnehmen kann.
Ich bin ja eher mal so ein bisschen naiv und gucke hoffnungsvoll in die Gegenwart und in die Zukunft, obwohl ich natürlich alles auch mitverfolge, was passiert. Aber meine kleine Welt hier in der Praxis zeigt schon, dass die Personen, die kommen, wirklich das Thema Sexualität auf ein anderes Level befördern. Und ich glaube, die tragen das auch raus. Und ich glaube, die Zeiten sind trotz aller Selbstoptimierung, ne, wie wir es auch am Anfang gesagt haben, große Potenziale liegen darin im Moment. Weil selten habe ich mit Menschen zu tun gehabt, die mit so viel Bewusstsein und so viel Wissensdurst und Erfahrungswunsch sich den Themen stellen und widmen und darüber auch sprechen und auch dank der sozialen Medien darüber sprechen. Und dementsprechend haben die meisten, die kommen, schon 2, 3, 4 Bücher gelesen. Das ist meine erste Frage. Was gibt es schon an Informationsquellen, ne? Wenn eine Frau kommt mit Lustlosigkeit zum Beispiel? Und dann sehe ich schon anhand der Auswahl, welche Podcasts, welche AutorInnen, wo die Reise schon lang gegangen ist. Und das ist doch irre. Das finde ich ganz toll.
Ja, gerade das Thema Wechseljahre in den letzten 5 Jahren wird darüber viel mehr gesprochen, mit allem, auch mit der Sexualität. Und das ist total wichtig.
Und auch wirklich junge Menschen, also nehmen wir jetzt mal so um die 30, ne? Die sagen zum Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt Kinder oder Familie, was ja oft ein Grund ist, warum Personen Sex haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist immer auch noch ein Grund, eine Familie zu gründen, warum im Bett viel stattfindet. Und die Menschen, die das aber nicht wollen, die sagen, hey, trotzdem finde ich, will ich das nicht so stehen lassen, dass ich keine intrinsische Lust auf Sexualität verspüre. Ich möchte wissen, warum ist das so? Weil ich möchte es, wenn, entscheiden. Mhm. Und darüber kann ich nur entscheiden, wenn ich Kenntnis darüber habe, warum das bei mir so ist und wie ich mal Sachen probieren kann, um das so ein bisschen rauszukitzeln.
Weil du gerade Wechseljahre sagtest, mir fällt ein Paar gerade ein. Wir arbeiten ja normalerweise so um die 8 Mal mit Paaren. Ne? Das ist jetzt nichts, was eine Paartherapie oder eine Sexualtherapie ist, nichts, was sich ewig hinzieht. Ist aber auch meistens eben mehr als eine Sitzung. Und da war eine Frau, die war so zwischen 50 und 60, glaube ich. Und da hatte ich am Anfang der Sitzung mal einen Satz gesagt. David Snatch hat gesagt, es gibt eine Korrelation zwischen Zellulitis und sexueller Erfüllung. Und da schlug sie die Hände vor dem Gesicht. Ist das nicht schlimm? Sagte sie so. Nein, es ist eine positive Korrelation. Ja? Und wir haben uns letztens verabschiedet und das hat sich bei der ganz toll entwickelt, hat sie gesagt. Also das heißt, da ist wirklich viel, viel Spielraum.
Warum hat er das gemacht? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
David Snatch?
Ja.
Das war so ein Spaß in seinem...
Ach, so ein Spaß.
Passionate Marriage heißt das Buch für die Englischsprachigen, im Deutschen wundervoll übersetzt zur Psychologie sexueller Leidenschaft, David Snatch.
Ja, es ist ja ein wichtiger Lehrer für euch beide.
Ja, tatsächlich. Und das Schöne ist, dass der ist verstorben vor ein paar Jahren, auch relativ plötzlich an einem Herzinfarkt, ne, glaube ich, dass wir den auch noch kennenlernen durften. Das war wirklich, wirklich toll. Und das, muss ich sagen, hat uns auch die Yoga-Zeit, glaube ich, beide gelehrt, dass man den Leuten echt hinterherreisen muss. Mhm. Das haben wir beide gemacht. Also sei es in Indien, Ralf auch, Tibet, Nepal, whatever. Einfach wirklich zu gucken, wo sind die Leute, die man liest, ne? Mhm. Und mit denen so ein bisschen Zeit zu verbringen. Und das haben wir in der Paar- und sexualtherapeutischen Ausbildung von uns. Warum lachst du so?
Ja, weil wir unseren Lehrern immer noch auf den Sack gehen ab und zu, ja. Aber macht Spaß.
Nein, ich finde das total wichtig und schön und bin froh, dass das erlebt zu haben. Ich finde, wenn ich das Buch lese, aus heutiger Sicht nicht alles unproblematisch. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, das abzufeiern, sondern wirklich die Dinge, die daran phänomenal weltbewegend sind. Und das ist bei David Snatch, dass er quasi die Kopplung von Lust und oder die Nichtkopplung von Lust und langjährigen Beziehungen, dass er das untersucht hat und dass das nicht so sein muss, dass Lust schwindet in langjährigen Beziehungen und dass er dazu einfach geforscht und publiziert hat. Ich glaube, das hat ja im englischsprachigen wie im deutschsprachigen Raum echt ganz, ganz viele Ehen tatsächlich auch positiv beeinflusst.
Mhm. Ja, es ist absurd, dieser Satz, wenn Leute reinkommen, ja, wir haben nicht mehr so viel Sex, ist aber auch normal. Ja, statistisch ist es normal, aber es ist keine Kausalität. Mhm. Ja? Also nur weil man lange zusammen ist, muss man nicht keinen oder wenig oder langweiligen Sex haben, sondern es kann sich auch, wenn man Lust hat, wenn man will, ganz anders entwickeln.
Ja. Ja, die meisten denken wahrscheinlich, man muss dieses Feuer haben, das muss da sein, die Begierde, damit man dann beginnt, Sex zu haben.
Ja, die kommt ja nicht von selbst, da muss man daran arbeiten.
Genau, aber im tantrischen Sinne fängt man ja ohne dieses Feuer an und so entsteht das Feuer.
Ja. Ja. Und es ist halt nur eine Facette von Lust, ne? Der Pleasure sozusagen. Ja. Desire ist eine Facette. Und klar, wenn man denkt, das ist aber das Einzige und danach sucht und das nicht mehr findet und dann denkt, okay, dann ist alles verloren. Mhm. Das ist natürlich schade.
Ja. Mhm. Wie viel Kontrolle und wie viel Loslassen braucht denn die Lust?
Gegenfrage, was ist Kontrolle und was ist Loslassen? Was verstehst du darunter?
Ja, also Kontrolle heißt auch, die Führung zu haben.
Wenn der Partner geführt werden will, was ja durchaus sein kann, also ist das sehr herausfordernd. Und das ist was mir auffällt, wo ich finde, dass ja manche, und jetzt Entschuldigung, was ich jetzt sage, aber viele männlich sozialisierte Menschen sind ja leicht faul in der Sexualität. Also es gibt so eine Idee, die Frau sollte Lust haben und wenn dann jetzt hier ein Paar reinkommt, dann soll man was dran machen, dass sie wieder mehr Lust hat, dass sie auch auf ihn zukommt. Aber die Idee der Verführung, die geht da so ein bisschen unter. Das Verführung hat ja das, was du gerade gesagt hast, Führung und Kontrolle da auch drin. Also das kann schon was sein, was dann auch der männlich sozialisierte Mensch entwickeln muss.
Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Und zwar, dass Kontrolle etwas sein kann, was Sexualität wieder ermöglicht. Also viele Personen, die auch mit traumatischen sexuellen Erlebnissen konfrontiert waren, für die ist Kontrolle im Sinne, wir verabreden uns für Sex und ich sage, wie wir Sex haben, ein Weg zurück zur Sexualität. Macht das Sinn?
Mhm.
Genau. Ja. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, wie viel loslassen. Ich glaube, und da kommt natürlich auch, das wirst du als Körpertherapeutin vielleicht auch unterschreiben, dass eine Körpererfahrung am besten dann funktioniert, wenn ich meine Empfindungen wahrnehmen kann. Und wenn mein Kopf aber mit Bewerten beschäftigt ist oder mit Schützen oder Gucken, ne, dann habe ich wenig Möglichkeit, ins Fühlen, ins Beobachten der Empfindungen zu kommen. Und das ist, glaube ich, wichtig in Bezug auf Loslassen, dass man sagt, so, mach jetzt mal Tür zu, Kinder draußen oder so, ne? Jetzt mal bei einer Beziehung mit Kindern, machen jetzt wirklich ein schönes Licht hier an und wir lassen die Welt ein Stück weit draußen und lassen los, was uns sonst noch durch den Kopf geht, ist das, glaube ich, eine gute Voraussetzung für eine schöne körperliche Erfahrung miteinander.
Die Frage ist ja wirklich, was soll losgelassen werden? Das ist ja leicht, ein glühendes Stück Kohle loszulassen. Aber wenn du beim Körper sagst, loslassen, wird es für manche Leute ja schon schwieriger. Und vielleicht ist es einfach auch ein bisschen, dass man Erwartungen, die man an den anderen hat, oder auch die Erwartungen an die Erwartungen der anderen, dass man das hinkriegt, zumindest die zu bemerken und im besten Fall sich leicht von denen zu distanzieren. Ja, also loslassen ist ein sehr globales Wort, aber wir haben sehr viele Erwartungen und wenn die auch mal enttäuscht sein dürfen, wenn der Sex nicht nur super sein muss, sondern wenn der auch mal Mittelklasse oder sogar doof sein darf, dann ist schon viel gewonnen.
Ja.
Und so wie Ralf jetzt geantwortet hat, so ist Therapie. Also er hat es kurz illustriert. Also wenn jetzt eine Person reinkäme und sagt, ich möchte gerne loslassen, dann nimmt man das nicht, ah ja genau, jetzt machen wir mal hier die Toolbox auf, sondern dann geht es darum, was möchtest du loslassen? Hast du gute Gründe, das loszulassen? Hast du gute Gründe, es nicht loszulassen? Was genau meinst du? Und das ist halt das, was dann eben auch nicht in der Literatur steht, die ich eben ja auch so hoch gelobt habe. Ne? Da gibt es keine Individuallösung für den Fall, um den es hier geht. Und das Gehirn ist wahnsinnig gut aufgestellt und es braucht aus meiner Sicht jemanden, der fragt, um sich selber über sich selbst zu informieren und dann für sich gute Lösungen zu finden. Mhm. Und das schafft momentan nur Beratung und Therapie. Und ergänzend dazu fände ich auch gut, wenn man eine Freundin fragen könnte, was sie von Analsex hält.
Kommt vielleicht.
Absolut. Also zum Abschluss noch eine Frage für alle, die jetzt nicht in die Paartherapie kommen können oder wollen. Habt ihr einen Tipp für Paare, die ihre Lust verloren haben, was ganz Winziges? Und einen Tipp für Singles, die keinen Partner haben, für die Lust ohne Partner?
Den Partner zu sich ranziehen und mal am Nacken riechen.
Das ist dein Tipp für Paare.
Jo! Ansonsten reinkommen oder Zoom.
Mein Tipp für Single-Personen ist, mal bei den eigenen Sinnen zu schauen, welcher Sinn am meisten auf Lust reagiert. Ne? Vielleicht sind es Geräusche, vielleicht ist es die Haut, vielleicht der Duft. Also wo man merkt, ah, das ist so ein Sinnesorgan von mir, das hat einen engen Bezug zur Lust. Mhm. Und dieses Sinnesorgan ein bisschen mehr mit der Lust zu konfrontieren, über Düfte oder was auch immer. Aber eben nicht pauschal der Duft, sondern wirklich gucken, was ist es, wenn es die Haut ist, vielleicht mal mit Kleidungsstoffen zu experimentieren oder so. Oder immer am Tag auch zu gucken, ah, da ist jetzt Wind auf der Haut. Also wirklich sich selber als Körper, Körpererfahrungen den Tag über schenken.
Ja. Ich danke euch für das schöne Gespräch.
Danke schön.